Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Insolvenz wegen Corona. Was kommt auf die Beschäftigten zu? Dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste im virtuellen Raum, den Unternehmensberater Professor Klaus Kost von PCG Projekt Consult und den Insolvenzverwalter Christopher Siegen von der Kanzlei Wellensieg. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Die Corona-Krise beutelt uns alle in fast allen Lebensbereichen. Viele Läden waren und sind geschlossen, von Einzelhandel bis Kaufhaus. Die Gastronomie ist gänzlich zu, Kulturveranstaltungen gibt es keine mehr, die Tourismusbranche liegt da nieder. Es ist jedem klar, viele Branchen haben massive Umsatzeinbrüche. Wie lange kann das ein Unternehmen durchhalten, denn die Kosten laufen ja unverändert weiter? Was passiert mit den Waren, die aktuell nicht konsumiert werden? In der heutigen Sendung schauen wir uns die Corona-Situation an, was sich da für die Beschäftigten bisher schon geändert hat und was im Worst Case auf sie zukommt, wenn der Arbeitgeber Insolvenz anmeldet. Was hat sich schon verändert, Klaus Kost?
Wahnsinnig viel in der Arbeit. Ob das Homeoffice ist, Kurzarbeit und Kurzarbeitzuschläge sind, und ich will direkt mit einer massiven Kritik anfangen. Auch wenn mein Herz das eines Gewerkschafters ist, das wird auch bleiben, bin ich hochgradig enttäuscht, wie wenig man Gewerkschaften derzeit wahrnimmt, um etwas für die Arbeitnehmerinteressen in der Öffentlichkeit vorzubringen. In Anne Will mal einen der Gewerkschaftsvertreter zu sehen und nicht immer nur den Herrn Altmaier oder manchmal den Herrn Hüter, das ist schon eine Rarität. Also ich höre und sehe nichts von DGB oder Mitgliedsgewerkschaften in nennenswertem Umfang, um mal was zu sagen, was das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet. Und die sind elementar davon betroffen. Was wird das bedeuten? Die Frage, erzählt man jetzt das Positive oder das Negative? Ich fange mal mit dem Negativen an. Das ist wirklich aus meiner Sicht heraus eine weitere Spaltung der Gesellschaft geben, die wird zunehmen. Das haben wir ja heute schon. Zum Beispiel gibt es eine große Anzahl von Menschen, die gar nicht Kurzarbeit kriegen können. Die ganzen Minijobber, nehme ich mal. Die haben ja in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Zuwachs an Minijobstellen gehabt. Die fallen alle durchs Raster. Die andere Variante ist nochmal die mit den sogenannten Kernbelegschaften, mit Anstellungsverträgen. Da gibt es ja viele, die kriegen keine Aufstockung auf Kurzarbeitergeld. Das hat zwar jetzt die Bundesregierung heil in Teilen gemacht, aber es gibt immer noch genügend, die keine richtige kriegen. Und da ist natürlich ein großer Unterschied, wenn ich irgendwo Transportfahrer in einem Logistikunternehmen bin und verdiene, wenn ich Glück habe, meine 1700, 1800 Euro brutto im Monat. Und davon kriege ich dann nur noch 60-67%. Dann habe ich echt Existenzprobleme. Also da gibt es auf der anderen Seite natürlich die, die immer noch gut abgefedert sind, was auch richtig ist. Aber die Dimension für Corona nur in Lohn und nicht in den Lebensbedingungen, kriegt man nur von der Arbeitsbedingung, ist enorm. Was meine ich mit positiv? Positiv ist, dass diese Gesellschaft eine Sensibilität hat, etwas für die Menschen zu tun. Und wenn es irgend geht, Brücken zu schlagen, das ist für mich keine parteipolitische Frage. Außer AfD, von denen reden wir mal nicht. Aber ansonsten sind die demokratischen Parteien doch sehr nah beieinander und versuchen, Lösungen zu finden. Und ein Blick in andere Länder, Osteuropa, USA, Brasilien und andere, zeigt doch, wie es nicht gehen sollte. Und da haben wir eigentlich von den Erfahrungen, wie gehen wir mit Krisen um, ein Faustpfand in der Hand, was auch bei den Arbeitnehmern ankommt. Inwieweit das, was auch negativ ist, sich auf die Mitbestimmung, Mitbestimmungsgremien niederschlägt, habe ich auch Bedenken, weil die Anzahl der Unternehmen mit leistungsfähigen Mitbestimmungsgremien wird immer weniger, wird immer kleiner. Aber das ist auch nur eine Frage der Beschleunigung durch Corona und nicht die Ursache. Das muss man auch mal nochmal dazu sagen. Aber die Arbeitnehmer sind sehr betroffen in der Summe. Und zwar nicht nur in dem Materiellen, sondern auch in ihren Lebenschancen. Ja, wenn ich in den durchschnittlichen Wohnungen mit einer Familie in 3-Zimmer-Wohnungen mit 3 Kindern oder 2 Kindern ohne Balkon lebe Und dann haben die Kinder anderthalb Jahre jetzt keine richtigen Tagesstrukturen gehabt, weil die Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Ja, ich glaube, das kann sich jeder zu Ende denken, was das bedeutet. Also vor dem Hintergrund, liebe Karin, es wird tiefe, tiefe Umbrüche geben, die aber die Hoffnung nach sich ziehen, dass diese Gesellschaft es schafft, die Pflaster richtig zu kleben. Und da sehe ich uns besser aufgestellt als andere Länder.
Nach der Insolvenz führt ein Insolvenzverwalter die Firma. Heißt es jetzt für mich, der Insolvenzverwalter wird mein neuer Chef?
Rechtlich ist es so, Frau Bergs. Ab Insolvenzeröffnung übernimmt der Insolvenzverwalter Arbeitgeberfunktion, und zwar als Privatperson, als natürliche Person. Der ist dann Arbeitgeber von so und so vielen Beschäftigten. Und insofern wird auch das Betriebsverfassungsrecht, was ja die Beschäftigten schützt, in vollem Umfang wird fortgesetzt in der Insolvenz. Also es gibt keinen Bruch, dass die Errungenschaften der Betriebsverfassung dann durch die Insolvenz beispielsweise verlustig gehen. Es gibt zum Teil speziellere Bestimmungen, die sind im Gesetz dann geregelt. Aber grundsätzlich hat der Beschäftigte die Rechte, in Anführungszeichen, wie zuvor, allerdings eben eingeschränkt durch die Rahmenbedingungen der Insolvenz. Vereinfacht gesagt, wo nichts ist, hat der Kaiser das Recht verloren. Und bei mir ist der Beschäftigte immer der Kaiser. Und wenn eben gar nichts mehr da ist, dann bin ich auch nicht mehr in der Lage, Abfindungen oder Sozialpläne auszuzahlen, selbst wenn sie vereinbart sind. Mit anderen Worten, das regelt sich dann auch einfach nur nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten, die man dann dort vorfindet oder erarbeiten kann. Aber der Insolvenzverwalter ist ab Insolvenzeröffnung der neue Arbeitgeber.
Wie ist denn das, also wenn jetzt der Insolvenzverwalter an die Stelle des alten Arbeitgebers tritt, gelten dann für mich auch neue Arbeitsbedingungen? Also was ändert sich für mich? Gelten beispielsweise neue Kündigungsfristen?
Also grundsätzlich ist es so, gilt das alte Recht weiter. Betriebsverfassung wird nur durch spezielle Regelungen verdrängt. Da gibt es spezielle Regelungen, beispielsweise das Stichwort Kündigungsfristen. Die längste Kündigungsfrist sind in der Insolvenz 3 Monate. Das heißt, wenn es einzelvertraglich kürzer vereinbart ist, ist es die kürzere Frist. Ansonsten sind es maximal 3 Monate. Wenn jetzt ein Beschäftigter aus einem langjährigen Arbeitsvertrag eine längere Kündigungsfrist hat, dann gilt in der Insolvenz, ist es weg. Genau, dann gilt eben diese kurze von, in Anführungszeichen, dann für ihn kurze von 3 Monaten. Ähnlich ist es übrigens mit dem Sozialplan, ja. Also Sozialplanansprüche können ja ohne Insolvenz recht weitgehend vereinbart werden. In der Insolvenz sind sie gesetzlich begrenzt auf maximal 2,5 Monatsentgelte und sind begrenzt auf maximal 1/3 der verfügbaren Vermögensmasse. Also wenn es um die Frage geht, wie groß, wie umfangreich kann so ein Sozialplan werden, dann darf es maximal 1/3 der zur Verteilung anstehenden Vermögensmasse betragen. Und mehr als 2,5 Monatsgehälter gibt es nie. Auch das ist natürlich eine massive Einschränkung. Das muss man schon klar sagen. Ja. Die dient aber am Ende des Tages auch wieder dazu, eine gewisse Verteidigungsgerechtigkeit hinzubekommen, damit nicht der einfache, komplett ungesicherte Gläubiger gar nichts bekommt. Es ist ja ein gewisses Vorrecht für die Mitarbeiter letztlich, dass man zuallererst erstmal diese Sozialplanansprüche berücksichtigen muss, wenn sie denn auch ziehen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also das gilt für eine Abfindung mehr als 2,5 Monatsgehälter.
Genau.
Aber es kann doch sein, dass das Unternehmen noch weitergeführt wird.
Ja, klar. Es ist so. In der Insolvenz kann es ja zu der Situation kommen, dass man feststellt, dass ein Betriebsteil, der Klaus und ich hatten das gerade in einem Betrieb, dass ein Betriebsteil zukunftsträchtig ist, der Stahlguss ist zukunftsträchtig, der Eisenguss funktioniert nicht mehr, weil die Kunden weg sind. So, und dann kann man relativ genau sagen, welche Beschäftigten im Eisenguss bei der Gießerei das betrifft, weil sie in der Eisengießerei eben beschäftigt waren, und im Stahlguss geht aber weiter, weil die Geschäftsaussichten ganz ordentlich sind. Dann ist das Ziel natürlich, den Stahlgussbetrieb zu stabilisieren, das ist alle eine Gesellschaft. Aber im Eisenguss spielen schlichtweg die betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen. Das heißt, ich muss als Verwalter dann die Mitarbeiter im Eisenguss kündigen. Das ist eine betriebsverfassungsrechtliche Betriebsänderung. Daraus entsteht ein Sozialplananspruch für die Beschäftigten. Und zwar jetzt wohlgemerkt für alle Beschäftigten. In der Differenzierung geht es aber um diejenigen natürlich nachher, die ihren Job verlieren. So, das ist dann eine Frage der Ausgestaltung. Da gibt es eben diese Beschränkung für die Abfindung. Ja, wenn ich jetzt also die Abfindungen errechne, nehmen wir mal an, ich habe ganz viel Vermögen, dann ist von Gesetzes wegen das Maximum, was ein Beschäftigter kriegen kann, im Sozialplan eben 2,5 Bruttomonatsgehälter.
Ab einer Insolvenzeröffnung übernimmt ein Insolvenzverwalter die Arbeitgeberfunktion. Grundsätzlich gelten zwar alle bisherigen Bedingungen weiter, allerdings eingeschränkt um die Rahmenbedingungen der Insolvenz. Beispielsweise ändert sich die Kündigungsfrist auf längstens 3 Monate. Dies betrifft speziell Beschäftigte, die bereits länger als 10 Jahre im Unternehmen sind, denn die hätten gesetzlich bereits 4 Monate Kündigungsfrist. Nach der Pause erzählen Christopher Siegen und Klaus Kost, wie Insolvenzverwalter bei einem Insolvenzverfahren vorgehen.
LoRa München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's mit der Sendung Insolvenz wegen Corona. Was kommt auf die Beschäftigten zu? Meine Gäste sind der Insolvenzverwalter Christopher Siegen von der Kanzlei Wellensieg und der Unternehmensberater Professor Klaus Kost von PCG Projekt Consult. Wir haben bisher gehört, dass bei einem Insolvenzverfahren ein Insolvenzverwalter eingesetzt wird, der die Arbeitgeberfunktion übernimmt und ab sofort die Insolvenzregeln gelten. Abfindungen beispielsweise sind gedeckelt auf 2,5 Monatsgehälter. Die Frage ist allerdings, ist es sinnvoll, die Beschäftigten einfach mit Abfindungen nach Hause zu schicken oder gibt es sinnvollere Lösungen, mit einer Insolvenz eines Unternehmens umzugehen? Hören wir dazu Klaus Kost.
Was soll denn der Beschäftigte kommen? Also ich sag mal, die Abfindung war doch immer nur eine Abmilderung des Schadens, was er erleiden würde. Ich denke aber an das Gestaltende und da haben PCG und Wellensieg jetzt mehrere positive Beispiele, wie man es machen kann. Ich nehme mal einmal, wir müssen es jetzt mal auf die Schultern klopfen, Christopher, gegenseitig. Wenn die Partner vernünftig zusammenarbeiten, wird vielleicht nicht unbedingt die Abfindung höher, aber die Sicherheit des Lebens wird höher. Wir schaffen es, zum Beispiel mit Transfergesellschaften anderen Typs zu arbeiten, wie bei Praktika. Oder wir schaffen es zum Beispiel, viel mehr in Qualifizierung zu investieren. Wir nennen das Transfer XXL, Karin. Mhm. Die Beispiele haben wir jetzt auch an 2 konkreten Firmen, wo man das benennen kann. Mhm. Und da haben die Beschäftigten aus meiner Sicht sehr viel von, ja, inklusive auch Gewerkschaften. Wir haben bei dem Beispiel, von dem ich rede, das ist die Insolvenz der Praktika und Max Baumärkte, auch, um mal was Exotisches zu sagen, sowas wie ein Mitbestimmungsbeauftragten im Rahmen der Transfermaßnahme implementiert. Das heißt, da waren Tausende von ehemaligen Mitarbeitern von Praktika Max Bar, die hatten auch weiterhin ihren Betriebsrat als Kümmerer, den die ansprechen konnten. Das war jetzt nur die Marginalie. Im Kern ging es aber darum, und das war wesentlich der Kanzlei Wellensieg zu verdanken, dass man bei Praktika, obwohl eigentlich kein Geld da war an Vermögenswerten, es geschafft hat, du kannst ja schlecht selber loben, da muss ich das machen, Christopher, ne? Mit einer innovativen Idee, das Geld bei Banken zu organisieren, um eine Transfermaßnahme zu finanzieren. Dies war aber nicht nur gedacht als eine Mutter-Theresa-Aktion, und man denkt, ja, muss das Gutes für die tun? Nein, es hat auch einen ökonomischen Nutzen. Indem man den Beschäftigten gesagt hat, ihr kriegt eine gute Transfer angeboten, helft mit, die restlichen Warenbestände zu gut, hochqualitativ zu verkaufen, ging das eben nicht Rudis Resterampe für 1 Euro, sondern zu guten Preisen, sodass alle nachher etwas davon hatten, und weil es nicht nur verscherbelt wurde. Mhm. Und das Gleiche gilt jetzt gerade hier in der Gießereigruppe, die noch besondere Probleme hat, sehr hoher Anteil von migrantischen Mitarbeitern, die in der 3. Generation immer noch nicht richtig Deutsch reden können und so weiter. Und hier versuchen wir mit einer Intensivierung von Qualifizierungsangebote, die für die Leute sein sollen. Nicht so nach dem Motto, wir machen jetzt nochmal wieder einen Computerkursus, der nichts bringt, sondern treffsicher, wo wollen die Leute hingehen, bieten wir denen sogar mit Hilfe des Europäischen Globalisierungsfonds Hilfen an, die über die Zeit in ihrer Transfermaßnahme hinaus sie auch sozial und qualifikatorisch unterstützen können. Das sind aus meiner Sicht zwei Beispiele, die deutlich über die Dimension der Höhe von Abfindung hinausgehen. Das ist sowieso ein Mythos, wenn ich das mal so sagen darf. Die Abfindung, da wird einer 10.000 Euro kriegen, was ja sehr unwahrscheinlich ist in der Insolvenz. Ne? Das geht schon mal gar nicht. So. Sagen wir, er kriegt 5.000, bin ich mal ganz großzügig. Davon muss er dann noch ein bisschen Steuern abzahlen. Und dann, die wird ja dann angemeldet an der sogenannten Liste, ne, wo die Gläubiger ihre Anforderungen anmelden. Und da ist in der Regel so die Quote, Christopher, korrigier mich, zwischen 5% und 10%. Und das dann vielleicht in 5 Jahren, haben wir gerade gehört. Das heißt, der kriegt so gut wie gar nichts. Der hat zwar einen Zettel, wo eine Zahl draufsteht, aber bis er dann im Portemonnaie hat, da dauert was. Also bei der normalen Insolvenz. Ausnahmen gibt es immer. Also vor dem Hintergrund sind die qualitativen Angebote, Qualifizierung und Transfer, um ein x-faches höher zu bewerten als eine reine Abfindungsregelung. Das setzt allerdings auch innovative Leute voraus. Sowohl Insolvenzverwaltern, aber auch bei Gewerkschaftern und Betriebsräten, die oftmals leider, die letzteren meine ich jedenfalls, immer nur an das Monetäre denken, weil das andere nicht verstanden haben. Das meine ich nicht moralisierend, sondern da gibt es einfach ein Bildungsdefizit. Wie kann ich in einer vernünftigen Herangehensweise in der Insolvenz das Maximum für meine Leute machen? Und da gibt es einen Nachholbedarf.
Jetzt muss ich natürlich für die Betriebsräte auch ein bisschen sprechen. Wünschen wir Ihnen doch, dass Sie nicht allzu viel Erfahrung sammeln können in dem Thema Insolvenz, weil das wollen wir ja jetzt auch wieder alle nicht haben.
Den habe ich nicht den Vorwurf gemacht, sondern den Hauptamtlichen, weil die Hauptamtlichen müssen das wissen. Das sind die Begleiter, Betreuer, Impulsgeber für die Mitbestimmungsgremien. Und da muss der Hauptamtliche, der Gewerkschafter, die Gewerkschafterin müssen wissen, wie sowas abläuft.
Ja, okay.
So, also der Betriebsrat, dem mache ich den Vorwurf
nicht. Der kann das nicht wissen.
Nein.
Der kann auch die Vorbildung nicht mitbringen, weil er kommt ja von einer anderen Seite. Aber wenn wir schon bei den Betriebsräten sind, wie sieht es denn mit Betriebsvereinbarungen aus? Gelten die denn noch in einem Insolvenzverfahren?
Grundsätzlich ja. Grundsätzlich die Insolvenzeröffnung führt nicht zur Kündigung, sie sind mehr aber kündbar. Der Insolvenzverwalter ist in der Lage, nicht nur Betriebsvereinbarungen, sondern alle Dauerschuldverhältnisse zu beenden, um eben die Masse zu schützen. Das ist ihr Restrukturierungsinstrumentarium, das er in die Hand kriegt, das es eben ohne Insolvenz nicht gibt. Der Insolvenzverwalter hat die Möglichkeit, eigentlich alle Dauerschuldverhältnisse anzupassen oder zu beenden. Das ist ein ganz scharfes Schwert.
Also, das heißt zunächst, gelten die Betriebsvereinbarungen weiter? Aber der Insolvenzverwalter wird eine nach der anderen dann prüfen und im Zweifelsfall beenden oder kündigen.
Naja, im Zweifelsfall, er muss eben schauen, ja, wozu dient die Betriebsvereinbarung. Kommen wir wieder auf das Beispiel von Klaus und mir zurück, wo wir den Betrieb hatten, den Betriebsteil, der fortlaufen kann, weil er eben noch Aufträge hat, lukrative, und der andere Betriebsteil geschlossen werden musste. Interessanterweise war das in dem einen Betriebsteil fast 250 Beschäftigte und dem anderen auch. Das ist so ein Musterfall, wo man erklären kann, warum man eine Betriebsvereinbarung, die gestrickt war für 500 Mitarbeiter, natürlich so nicht fortführen konnte. Die war anzupassen. So. Und weil jeder Betriebsrat natürlich weiß, dass der Verwalter das Kündigungsrecht hat, lässt man sich auf ein Gespräch zur Anpassung dann natürlich ein. Ja. Denn wenn es nicht gelingt, muss der Verwalter ja, um Sicherheit zu haben, dass ihm nicht die Mittel im Übrigen ungleich über eine Betriebsvereinbarung, die für eine ganz andere Betriebsgröße mal entwickelt worden war, aus den Händen fließen, müsste er dann kündigen. So, der Insolvenzverwalter muss immer so denken, ich muss ja den Betrieb sanieren, also hier in unserem Bereich den Stahlguss erhalten. Und dazu brauche ich natürlich finanzielle Mittel. Wie kriege ich die und wie vermeide ich den Abfluss, weil beispielsweise ich noch alte Verträge erfüllen muss? Und dazu hat er eben dieses Korrektiv der Vertragskündigung, der Vertragsbeendigung in der Hand. Ja. Übrigens das, ganz interessant, was man ja eigentlich ohne Insolvenz nicht hat. War aber stark in der Diskussion. Es gab eine Diskussion, ob man so ein Vertragsbeendigungsinstrument in dieses präventive Sanierungsverfahren einfügt, ist aber abgelehnt worden, weil man eben sagt, Insolvenz ist Insolvenz, da kann man es dann machen, aber vorher kann man nicht in Verträge eingreifen. Ja. Wenn man es sich einfach machen will, ist es so, Betriebsvereinbarungen gelten fort, sind aber limitiert durch die wirtschaftlichen Verhältnisse und wenn die nicht ausreichen, wird der Verwalter kündigen.
Bei einer Insolvenz gibt es sinnvollere Lösungen, als die Beschäftigten per Abfindung zu entsorgen. Die Abfindungen sind sowieso streng limitiert, müssen versteuert werden und netto bleibt davon herzlich wenig übrig. Weit sinnvoller ist es, die Beschäftigten zu qualifizieren oder Transfermaßnahmen zu finanzieren, damit sie auf dem Arbeitsmarkt zukünftig bessere Chancen haben. Das setzt allerdings innovative Partner voraus, die die Insolvenz nicht nur abwickeln, sondern auch gestalten. Und das ist leider nicht immer gegeben. Nach der Pause hören wir von Klaus Kost und Christopher Siegen, wie es mit Investoren aussieht.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Herzlich willkommen zurück bei der Sendung Insolvenz wegen Corona, was kommt auf die Beschäftigten zu? Meine Interviewgäste übers Internet sind der Insolvenzverwalter Christopher Siegen, der schon über 700 Insolvenzgutachten erstellt hat, und der Unternehmensberater Professor Klaus Kost, der schon bei vielen Insolvenzen beraten hat. Wir haben bisher gehört, was sich im Fall einer Insolvenz für die Beschäftigten verändert. Es gelten die Rahmenbedingungen der Insolvenz, und darüber werden diverse Arbeitsgesetze unwirksam, beispielsweise die Kündigungsfristen. Wünschenswert bei einer Insolvenz wäre natürlich, dass sich ein neuer Investor findet, der das Unternehmen weiterführt. Dafür benötigt man ein Konzept, um die neuen Gegebenheiten zu gestalten. Was ist da zu beachten? Klaus Kost.
Ich will noch mal was Kritisches sagen, wo wir heftig diskutieren können. In fast jedem Verfahren, was ich in den letzten Jahren kannte, geht es immer um sogenannte Arbeitnehmerbeiträge. In dem vom Christopher gerade angesprochenen Konglomerat von mehreren Unternehmen der gleichen Branche standen teilweise ganz heftige Beiträge, die fast 25% zum Teil der materiellen Situation der Beschäftigten betroffen haben, die eingebracht werden sollten, damit es zu einer Fortführung kam, weil der Investor, der Anstand gesagt hat, das will ich nicht, das will ich nicht und das will ich nicht. Da ist natürlich eine ganz schwierige Situation für alle Beteiligten. Ich sage das mal so in deinem Namen, Christopher. Ihr wollt einen Investor nach Möglichkeit auch binden, haben, damit der Betrieb weitergeht. Ja. Die Gewerkschaften wollen das eigentlich auch, aber nicht zu jedem Preis. Mhm. Das heißt, gute Arbeit muss gute Arbeit bleiben.
Genau.
Und wir als Berater haben erstmal die Funktion, die Rechte der Mitbestimmung zu verteidigen. Genau. Und nicht wohlfeil dem Investor anzudienen. Greift doch mal zu.
Genau.
Das wird manchmal auch ideologisch gesehen, man noch gar nicht richtig den Mund aufgemacht hat und schon sagen andere jetzt, wir müssen die Arbeitnehmer aber auch einen Beitrag liefern. Ich hatte so Fälle, wo das aus Gläubigerausschüssen von den Bankenvertretern kam. Mhm. Während die noch gar nicht mal selber gesagt haben, was sie machen wollen, sondern ganz schnell dabei waren und sagen, ja, die Arbeitnehmer, die brauchen aber kein Weihnachtsgeld und kein Urlaubsgeld. Da können die mal gerne drauf verzichten. Also das ist so eine Konfliktlinie, Karin, die auch bei der besten Insolvenz nicht ausgeschlossen ist.
Ja, klar. Ist so.
Ja, dann gleich die nächste Frage. Also normalerweise kriegen ja wohl die Mitarbeiter mit, dass das Unternehmen nicht mehr rund läuft. Oder zumindest, dass sich Sturm zusammenbraut, ja. Und dann muss man natürlich als Mitarbeiter selber darauf achten, dass man möglichst wenig Gleitzeitstunden hat. Weil ich meine, wie schnell sind mal 100, 150 Gleitzeitstunden da?
Ja.
Also die natürlich möglichst frühzeitig abbauen, dass man da eher plus minus null ist. Aber wie sieht es zum Beispiel mit dem Urlaubsanspruch aus? Habe ich den noch, wenn ich als Mitarbeiter betroffen von einem Insolvenzverfahren bin?
Ja, also da gilt auch das, Frau Bergs, was ich eingangs gesagt habe. Grundsätzlich verfallen die Ansprüche der Beschäftigten durch den Insolvenzantrag nicht. Das Arbeitsrecht gilt sowieso bis zur Insolvenzeröffnung. Das sind in aller Regel maximal 3 Monate. Weil während den ersten 3 Monaten Insolvenzgeld gewährt wird, danach ist vorbei mit dem Insolvenzgeld. Da muss dann der Insolvenzverwalter zum Ergebnis gekommen sein, kann man den Betrieb fortführen, ja oder nein. Und wenn er sagt, er kann fortführen, dann ist auch der Urlaubsanspruch, der gilt grundsätzlich auch über die Insolvenzeröffnung fort. Jetzt ist er natürlich limitiert und da hat der Verwalter schon ein gewisses Ermessen. So. Da hat er eine Entscheidung auch zu treffen. Nehmen wir jetzt wieder das einfache Beispiel mit unserem Gießereifall, wo wir die 4 Hälfte der Belegschaft behalten können und die andere Hälfte nicht. Wenn ich als Verwalter erkennen kann, dass in dem Bereich, den ich unbedingt fortführen will, weil ich die Masse dadurch mehre und Beschäftigung halten kann, Mitarbeiter habe, die in erheblichem Umfang Überstunden geleistet und Urlaubsansprüche und Urlaubsabgeltungsansprüche vor sich herschieben, dann muss ich sehr vorsichtig mit dem Instrument sein, dass ich Ihnen das wegkündige. Ja, weil da ja sofort Leistung in den Keller geht, die ich ja eigentlich brauche, um sicherzustellen. Also da gibt es ein Ermessen und der Verwalter hat da pflichtgemäß Ermessen auszuüben und kann durchaus auch Urlaubsansprüche und Urlaubsabgeltungsansprüche zur Vermeidung anderer größerer Schäden, Klammer auf, das haben wir alle schon erlebt, Bandstillstände bis hin zum Verzug bei der Auslieferung von Fertigteilen und Produkten, kann er natürlich so ausüben, dass solche Dinge unterbleiben, wenn die Beschäftigten schlichtweg in die innere Emigration ansonsten gehen. Da ist ja eine hohe Anspannung da. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, grundsätzlich werden die Ansprüche, auch wenn sie schon bestehen, bei Insolvenzantrag gehen, nicht unter. Ob sie allerdings geldwerten Vorteil haben für den Beschäftigten, erweist sich erst dann, wenn klar ist, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind und welche Richtung der Insolvenzverwalter mit dem Betrieb zusammen einschlagen kann.
Ja, kriege ich dann prinzipiell noch mein Urlaubsgeld?
Ja, das kriege ich dann, wenn die Mittel für die Zahlung des Urlaubsgeldes vorhanden sind. Ich muss ja auszahlen. Mhm. Ja, also ich muss es erwirtschaftet haben und der Anspruch des Mitarbeiters ist da und ich muss sicherstellen, dass ich dadurch in der Lage bin, fortzuführen. Grundsätzlich sind Altverbindlichkeiten, die begründet wurden in der Zeit vor Antragstellung, sind eigentlich anzumelden zur sogenannten Insolvenztabelle. Aber, deswegen erkläre ich das gerade, es gibt ein Ermessen, wenn ich beispielsweise eine ganze Abteilung sage, bitte, ihr habt hier viel bewegt, aber eure Ansprüche sind zur Insolvenztabelle anzumelden, deswegen eigentlich wertlos, bin ich schon in der Lage zu prüfen. Wenn ich die jetzt alle heimschicke und die werden alle krank oder sagen, ist ja schön und gut, aber dann fehlt uns die Motivation, hier weiterzumachen. Wir haben hier Außerordentliches geleistet und werden auch weiterhin Außerordentliches leisten. Dann kann er natürlich Sondervereinbarungen treffen. Aber es sind bestimmte Ausnahmen. Der Grundsatz lautet, alle Ansprüche, die begründet wurden bis zum Antrag, die teilen das Schicksal der Insolvenztabelle. Ja, das heißt, der Anspruch geht nicht unter, aber er ist halt im Zweifel nichts mehr wert oder nur noch wenig wert. Ja. So, um ihn voll ausgezahlt zu bekommen, muss ich so eine Sondersituation haben und ich muss mir als Verwalter immer überlegen, behandle ich da durch die Vollauszahlung einige gleicher als andere. Da muss man mal vor Augen führen, weil im Zweifel bleibt es ja nicht verborgen.
Jetzt haben wir noch ein ganz heikles Thema. Viele Mitarbeiter haben ja Altersteilzeitregelungen.
Ja.
Und wie sieht es denn dann aus bei einer Insolvenz? Ich habe Vollzeit gearbeitet, aber nur Teilzeitgeld bekommen.
Genau. Es gibt ja den Hinterlegungsanspruch. Also der Teil, der nicht ausbezahlt wird, ist grundsätzlich Insolvenz zu sichern. Und wenn der nicht insolvenzgesichert, also insolvenzhaftungsfrei hinterlegt wurde, kann es eine Haftung des Geschäftsführers geben. Also der Mitarbeiter hat immer den Anspruch auf Auszahlung. Den hat er, aber den hat er natürlich gegen den Arbeitgeber und der Anspruch ist vor der Insolvenz begründet worden. Also hat er theoretisch auch nur wegen des nicht ausgezahlten Anteils einen Anspruch gegen die Tabelle. Es sei denn, dieser ATZ-Anspruch ist insolvenzgesichert. Da hat die PCG vom Klaus viel Erfahrung in der Geltendmachung solcher Ansprüche. Vielleicht willst du das noch ergänzend kommentieren.
Ich würde es gerne ganz konkret machen mal, damit das einer auch so versteht. in dem Betrieb, wo der Christopher drum redet, waren jetzt eine Gruppe, die waren schon in dieser Passivzeit der Altersteilzeit, ja, und manche waren in der Aktivzeit. Ja. Und es war bei einigen Fällen nicht gesichert. Was heißt denn nämlich gesichert? Man hat vorher eine Bürgschaft irgendwem gegeben oder man hat eine Versicherung abgeschlossen für den Fall, dass eine Insolvenz eintritt, dass die Versicherung dann die Altersteilzeit finanziert. Und jetzt ging es genau darum, wo kommt die Knete her? Denn die Konsequenz wäre gewesen, dass im schlimmsten Fall beide Gruppen hätten wieder voll arbeiten müssen, theoretisch. Ja, kein Geld mehr da. Ja, wovon sollen sie leben? Entweder gehen sie direkt zur Arbeitsagentur, die in dem Passivteil waren, oder müssen weiterarbeiten. Also ganz schwierige Einzelfalllösungen sind dann angesagt. Wo kriegt man eine Finanzierung hin, um diese Altersteilzeitmaßnahmen dann abzusichern? Das ist wirklich eine Einzelfallvariante, Christopher.
Ja.
Ich kenne keinen goldenen Weg, wo man sagen kann, also ihr müsst den und den Schritt gehen, dann funktioniert das. Im Kern würde ich aber behaupten, die meisten Altersteilzeitmaßnahmen, die ich kenne, waren Insolvenz abgesichert. Mhm. Ich kann das aber nicht beurteilen.
Ja.
Und bei den anderen?
Wie gesagt, es gibt dann grundsätzlich einen Anspruch gegen die Insolvenzsicherung, wenn die aber fehlerhaft nicht erfolgt ist. Wenn also Frau Bergs das Geld schlichtweg nicht hinterlegt worden ist, dann gibt es dann gibt es im Zweifel eine Haftung gegenüber dem Geschäftsführer, die vielleicht nichts wert ist, weil er selber nichts hat. Mhm. Die Fälle kennen wir leider auch.
Die Frage, kann oder ist ein Insolvenz eventuell auch eine Chance für ein Unternehmen?
Ja, also da gibt es erfreulicherweise viele Beispiele dafür. Also wir verstehen die Insolvenz immer als Chance, auch in einer noch so desolaten Situation. Und es gibt erfreulicherweise genügend Beispiele, wo man einfach mit dem Instrumentarium eine ganze Menge machen und gestalten kann, das wir jetzt auch schon angesprochen haben. Ja. Das ist also eine echte Chance zum Neustart und zum deutlichen neuen Aufstellen. Es gibt auch eine ganze Menge Vorteile. Ja, also viele belastende Verträge der Vergangenheit sind eben auf einen neuen Prüfstand zu stellen. Das können Vermietersverträge sein, das können Finanzierungsverträge sein, das können auch alte Gesellschaftsverträge sein, die dazu führen, dass der Betrieb zwar lebensfähig ist, aber in einer neuen Gesellschaftsstruktur nur die Zukunft liegt. Das kann auch darin liegen, dass man sagt, der eine Betriebsteil funktioniert, sagen wir nach Corona sehr gut, der andere Betriebsteil funktioniert schlichtweg auch unter Corona-Bedingungen überhaupt nicht mehr. Dann ist es möglich, den Betriebsteil, der funktioniert, eben im Rahmen der Insolvenz zu retten. Mit anderen Worten, das ist die Hauptaufgabe des gestaltenden Verwalters, das Mögliche herauszuarbeiten, zu strukturieren, eine Strategie mit den Beschäftigten zu werfen und die dann auch umzusetzen. Und das ist das Schöne auch an unserem Beruf, dass die Gestaltung mit Hilfe des Insolvenzinstrumentariums wirklich geht. Ja, das sind die Fälle, die dann Spaß machen. Und zu dem, was Klaus vorhin sagte, ich erlebe das regelmäßig in laufenden Geschäftsbeziehungen. Also das ist schon so, dass da der Gestaltungsspielraum groß ist. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir sind gerade dabei. Wir haben dieses Hotel, ich habe es nicht geschildert. Wir haben ein Hotel in Süddeutschland. Das sollte fertig gebaut werden in der Insolvenz. Und wir hatten zwei Interessenten, die wollten es kaufen im April letzten Jahres. Die sind beide abgesprungen, weil die Finanzierung nicht mehr zustande gekommen ist, weil die gesagt haben, das ist uns jetzt so riskant mit Hotels. Und das hat sich nicht weiterentwickelt. Und zusammen mit der Kommune sind wir gerade dabei, ein neues Konzept zu entwickeln, das im Erdgeschoss und im ersten OK altengerechtes Wohnen vorsieht und darüber hinaus soll Wohnraum geschaffen werden. Ja, also das, was Hotel werden sollte, wird jetzt umgestaltet. Das geht in der Insolvenz super. Wir können natürlich die Verträge mit den Handwerkern anpassen, die alten Handwerksverträge, die natürlich eigentlich auf Hotelbau ausgerichtet sind, die müssen nicht mehr erfüllt werden, sondern es geht jetzt darum, dieses Konzept neu aufzustellen. Wir sind gerade dabei, das neu zu planen. Und es gibt auch jetzt neue Interessenten. Der Gemeinderat befasst sich jetzt damit mit der Umwidmung des Bebauungsplans. Also man kann da rechtlich bezogen auf die neuen Gegebenheiten eine ganze Menge gestalten, um es eben passender zu machen. Und das sind die Dinge, die in der Tat Spaß machen und dann zu einem schönen Ergebnis führen können.
Eine Insolvenz ist nicht nur eine Katastrophe, es kann auch eine Chance zum Neustart sein. Viele belastende Verträge aus der Vergangenheit kommen auf den Prüfstand und können verändert werden. Beispielsweise Mietverträge oder Finanzierungsverträge. Unter normalen Bedingungen ist es kaum möglich, Verträge zu ändern, aber im Rahmen einer Insolvenz kann der Gestaltungsspielraum hierbei groß sein. Nach der Pause hören wir von Klaus Kost und Christopher Siegen, ob eine Insolvenz auch selektiv gestaltet werden kann.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Wir sind schon beim letzten Teil der Sendung Insolvenz wegen Corona. Was kommt auf die Beschäftigten zu? So schlimm eine Insolvenz für eine Firma sein mag, es kann auch eine Chance sein, unter anderen Bedingungen ein Unternehmen zu erhalten. Nun wollen wir noch wissen, ob unser Unternehmer eine Insolvenz nutzen kann, um selektiv bestimmte Abteilungen, die nicht mehr profitabel sind, zu entsorgen. Es wurde ja bereits angesprochen mit der Gießerei, dass ein Teil noch weiterlaufen kann und der andere Teil keine Kunden mehr hat, also eingestellt werden muss. Jetzt ist meine Frage, kann eine Insolvenz selektiv sein? Beispiel, eine Abteilung hat ein Produkt, dieses Produkt verkauft sich nicht mehr, es ist nicht mehr zeitgemäß. Kann jetzt der Arbeitgeber diese Abteilung in die Insolvenz schicken und den Rest der Firma weiterlaufen lassen?
Naja, das ist so ein bisschen das Modell, was wir gerade, der Klaus und ich, bei den Gießereien durchexerziert haben. Das ist das Gestaltungsinstrument der Insolvenz. Die geht keiner selbst gerne. Freiwillig geht es zwar in die Insolvenz, das ist denkbar, aber kommt sehr selten vor. Also das sogenannte Schutzschirmverfahren. Bei drohender Zahlungsunfähigkeit kann man das einleiten. Aber es ist natürlich schon machbar, so wie das Beispiel mit unseren beiden Betriebsabteilungen Eisenguss und Stahlguss zeigt, dass man den zukunftsträchtigen Teil in der Insolvenz retten kann und der wirtschaftlich aussichtslose abgewickelt werden muss. Das ist schon denkbar und es ist auch das Ziel der Insolvenz, dass der Insolvenzverwalter genau die Gestaltungsaufgaben auch umsetzt. Insofern, nicht der Arbeitgeber kann das, aber der Insolvenzverwalter kann das. Das ist schon so.
Eigentlich geht nur, dass ganze Rechtseinheiten wie eine GmbH oder sowas in eine Insolvenz überführen kannst und dann kann der Insolvenzverwalter Teile davon machen, aber nicht umgekehrt. Ja, du kannst nicht als Arbeitgeber eine Insolvenz nutzen, um dich von irgendeinem Teil abzuschütteln. Sondern da wäre meine Frage eher, Christopher, dass du vielleicht nochmal das Modell der treuhänderischen Sanierung anpackst, weil da geht es ja eher rein, dass man eine Restrukturierung eines Unternehmens macht, was nicht mehr Insolvenz heißt, wenn es auch aus der Geschichte der Insolvenzerfahrungen abgeleitet ist.
Neben der Insolvenzverwaltung machen wir Treuhandsanierung. Da überträgt der Gesellschafter ohne Insolvenz die Anteile an uns, um sicherzustellen, dass wir als Treuhänder professionell nur die Sanierung begleiten. Da können solche Dinge natürlich auch vorkommen. Ausschlaggebend ist immer, dass man ein akzeptables betriebswirtschaftliches Konzept hat, das auch mit den Mitarbeitern besprochen und diskutiert ist und in dem die Beiträge eben auch miteinander abgestimmt sind. Diese treuhänderische Sanierung erfolgt im Auftrag des Gesellschafters, häufig mit neuem Management, weil das alte Management möglicherweise die Fachkompetenz dafür nicht hat. Das heißt nicht, dass das alte Management komplett gehen muss, aber das bedeutet, dass das alte Management jedenfalls mindestens ergänzt werden muss, damit man zur Vermeidung der Insolvenz solche Maßnahmen dann im Treuhandwege durchführt, die möglicherweise unter der Ägide des Altgesellschafters nicht funktionieren. Das ist im Grunde genommen eine treuhänderische Sanierung, um eigentlich die Insolvenz zu vermeiden. So muss man es wahrscheinlich formulieren.
Ist ein Insolvenzverfahren dafür geeignet, auch Mitarbeiter loszuwerden, die unter normalen Bedingungen nicht gekündigt werden können, zum Beispiel Schwerbehinderte?
Naja, der Sonderkündigungsschutz, der zieht sich ja bis in die Insolvenz. Es wird für den Insolvenzverwalter nicht einfacher. Sonderkündigungsschutz bleibt aufrechterhalten. Der Insolvenzverwalter muss die gleichen Sozialauswahlkriterien wie der Arbeitgeber schaffen, aber mit den vereinfachten Voraussetzungen des Insolvenzverfahrens. Man muss sich als Leitlinie vorstellen, dass der Verwalter die Beschäftigung versuchen wird zu erhalten, bei der er nach Gestaltung davon ausgeht, dass der Betrieb fortgeführt und mit einem Mehrwert für die Gläubiger veräußert werden kann. Wenn da der einzelne Schwerbehinderte dazugehört, dann wird dann Teufel tun, den Schwerbehinderten von Bord zu lassen. Die Frage erreicht mich ja häufig, kann der Arbeitgeber das tun, um einfacher Beschäftigte loszuwerden? Ich kenne keinen einzigen Fall, in dem ein Arbeitgeber eine Insolvenz beantragt hat, um Beschäftigte loszuwerden. Es ist nach wie vor gängige Praxis, dass man die Insolvenz so als letzten Schritt nimmt, zumal viele, nicht nur die Beschäftigten, auch Gläubiger, Banken vor allem, die Insolvenz auf Teufel komm raus vermeiden, weil regelmäßig damit auch die Abschrift von Krediten verbunden ist und das Eingeständnis, dass es nicht mehr funktioniert. Auch mit Blick vielleicht auf alte Kredite. Wir sehen das jetzt, obwohl die Insolvenzantragspflichten ja bis auf wenige Ausnahmen eigentlich wieder in Kraft sind. Ausgesetzt sind sie ja nur noch für die Fälle, in denen Unternehmen einen nicht von vornherein aussichtslosen Antrag auf Corona-Hilfe gestellt haben, der aber noch nicht bewilligt worden ist. Wenn also mit anderen Worten das Unternehmen erstens insolvenzreif ist wegen Corona, das ist die erste Voraussetzung, und zweitens einen Antrag auf öffentliche Hilfen gestellt hat zur Vermeidung der Insolvenz und der ist noch nicht bewilligt, dann muss man nicht deswegen jetzt einen Insolvenzantrag stellen. In allen anderen Fällen muss ganz normal der Insolvenzantrag längst wieder gestellt werden. Trotzdem werden die Insolvenzanträge nicht gestellt. Warum ist das nicht der Fall? Weil es eben diese traditionellen Vorbehalte vor der Insolvenz geht. Das führt zur Zerschlagung. Ich bin nicht mehr Herr der Dinge. Ich kann nicht mehr das Heft des Handelns in der Hand behalten. Und zweitens, es ist eben das offensichtliche Eingeständnis, dass auch alle Finanzierungen auf das Maß korrigiert wird, was tatsächlich vorhanden ist. Und das ist ein sehr objektives Maß, das der Markt bestimmt. Und man muss auch sagen, dass die, ich sag mal, Voraussetzungen unter Corona natürlich nicht die besten sind, zu sagen, selbst wenn man gestalten kann, dass man etwas in eine neue Zukunft führt. Ich meine, wir haben jetzt diesen Gießereifall mehrfach erwähnt. Die Gießereigruppe wäre nicht in die Insolvenz gegangen, wenn nicht ein erheblicher Auftragsrückgang zu Beginn von Corona noch hinzugekommen wäre. Das muss man schon so sagen. Also wenn die da nicht nochmal 20-30% Aufträge verloren hätten, dann hätten die wahrscheinlich noch länger vor sich hingewurschtelt, obwohl die Zukunftsfähigkeit schon lange vorbei war.
So ein Beschleuniger war das.
Es ist ein Beschleuniger.
Ja, ich investiert aber, in der Vergangenheit. Das
hat immerhin dazu geführt, dass die Hälfte der Beschäftigung erhalten werden kann. Man kann durchaus die Hypothese aufstellen, hätte man länger Verluste aufgehäuft und hätte später den Antrag gestellt, wäre wahrscheinlich der Erhalt von der Hälfte der Arbeitsplätze nicht mehr möglich gewesen. Das sind immer Fragen in der Abwägung und der Prüfung von vielen Wenns und Abers. Aber als Verwalter, der das seit 25 Jahren macht, sage ich ganz klar, die Insolvenz ist mit viel zu vielen Vorbehalten und Vermutungen versehen, was da alles nicht ginge und wozu das alles führe. Und deswegen findet es im Kopf der Entscheider so gut wie kaum statt. Und vor allem zu spät. In vielen Fällen, wo professionell recht frühzeitig Anträge besprochen werden, merken wir, dass die Fälle alle ganz ordentlich von der Gestaltung her zu einem guten Ergebnis geführt werden kann. Die Fälle, die verschleppt werden, die führen häufig zu den allergrößten Schäden und Problemen. Ich habe wahrscheinlich 700-800 Insolvenzgutachten in meinem Leben geschrieben. Sagen kann, naja, hätte er früher den Antrag gestellt, dann wäre die Fortführungsperspektive positiv gewesen, so ist er halt negativ. Also die Fälle gibt es durchaus und die sind nicht selten. Also ich gehöre zu denjenigen, die sagen, eigentlich ist das Insolvenzrecht jetzt an der richtigen Stelle renoviert zu werden und auch mit einem positiven Impetus zu versehen. Denn wir werden nicht alle Fälle dieser Unternehmen außerhalb einer Insolvenz einem guten Ergebnis zuführen können. Das ist ausgeschlossen. Momentan werden viele Probleme aufgeschoben.
Zum Abschluss wollen wir jetzt natürlich auch noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen? Christopher Siegen.
Frau Bergs, es ist so eine Frage, die mir auch in Interviews recht häufig gestellt wird. Jetzt erzählen Sie doch mal was, was Ihnen auch Spaß macht an Ihrem Job. Das hat doch viel mit persönlichen Existenzproblemen zu tun. Ist das immer nur witzig? Das ist natürlich keineswegs witzig, im Gegenteil. Aber nach über 25 Jahren im Metier gehöre ich zu denjenigen, die in so einer Situation sich darüber freuen, wenn man die Truppen mitnehmen kann und auch eine Perspektive vermitteln kann. Da gehört Erfahrung dazu. Und das Schöne ist schon, dass man eigentlich fast immer merkt, wenn man die Menschen erreicht, vor allem gute Betriebsräte und Gremien erreicht, dass mit denen zusammen Lösungen möglich sind. Der Klaus und ich haben großen Fall zusammen gemacht. Da war das exzellent, trotz desolater Situation bei Praktika. Alle Auslandsbetriebe verkauft und im Inland immerhin über 60% der Beschäftigung erhalten. Also das war schon ganz gut und es ging nur, weil die einen super Betriebsrat hatten und die Leute mitgenommen haben und es halt gelungen ist, da was gemeinsam zu entwickeln. Was mich dazu führt, wenn aus etwas, was so dem Abgrund nahe erscheint, nochmal was Gutes wird, dann ist das schon was sehr Schönes und Befriedigendes und zeigt, dass wir erstens da ganz gut in Deutschland aufgestellt sind, auch in der Insolvenz. Und das ist auch etwas, was mich persönlich ziemlich positiv stimmt, dass ich glaube, dass wir wirtschaftlich zwar leidensfähig sind, aber auch Krise richtig gut können. Also wir können lernen und ich bin auch überzeugt, dass dieses Umdenken in den Köpfen stattfindet.
Klaus Kost.
Das Positive, was ich in den 40 Jahren meines Arbeitslebens so erlebt habe, dass sich aus dieser Hilflosigkeit des Scheiterns mittlerweile eine Kultur des Scheiterns entwickelt hat. Die Kultur des Scheiterns heißt auf und ab in Wellen. Ja, die Insolvenz ist nicht der Tod und die Insolvenz heißt auch nicht den hundertprozentigen Verlust der Arbeitsplätze und auch der Unternehmen. Ich bin ja auch Bürger, mir geht es nicht nur auch als Gewerkschafter, nicht nur um die Arbeitsplätze. Und deshalb glaube ich, dass diese Art, wenn es uns gelingt, die Krisen so zu bewältigen, wie unsere Erfahrungen sind, dann habe ich auch große Hoffnung, jetzt kommen große Worte, in unsere Gesellschaft, in unsere Demokratie, in die offene Gesellschaft. Wenn ich in desaströsen Welten lebe, dann habe ich die ganzen Rechtsradikalen, Rechtspopulisten und Kriegstreiber um mich herum. Und da ist das klitzekleiner Baustein eines großen Puzzlespiels. Aber dadurch, dass wir in der Lage sind, zu zeigen, dass es geht, dass wir ein vernünftiges Miteinander haben, finde ich so ein Gespräch wie heute richtig klasse, weil es auch nochmal anregt und Öffnungen zeigt. Ich habe jetzt nach so einem Gespräch nicht das Gefühl der Erschöpfung oder der Depression, sondern der Hoffnung.
Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Insolvenz wegen Corona. Was kommt auf die Beschäftigten zu? Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meine Interviewgäste Christopher Siegen und Professor Klaus Kost. Vielen Dank an den Studiotechniker. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist.